Klingt meine Stimme eigentlich sehr belegt?
Nö, gar nicht.
Ich hatte ja das Problem, dass ich krank war vor 2 oder 3 Wochen, ich weiß gar nicht mehr. Und dann musste ich ja Nasenspray benutzen.
Na sowas.
Na, sowas. Aber das Problem ist halt auch, ich habe Nasenspray benutzt und natürlich bist du dann direkt wieder da so drin, dass dann deine Nase denkt, ja, okay, cool, dann
Jetzt geht's wieder ab.
kann ich mich ja wieder verschließen, wenn ich in einem geschlossenen Raum bin. Die
Ja.
Alte hat ja Nasenspray.
Ja, das merke ich. Aber ich habe heute wieder angefangen mit Nasendusche. Also der Entzug beginnt wieder so langsam.
Der Entzug.
Ja. Schuldfall oder Bossa Nova? Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Es ist einfach ein Banger. Ich sag's dir, es hat heute meinen Tag gerettet. Ich bin fast ekelhaft gut gelaunt heute.
Das ist
Das
gut.
kenne ich. Ja, das ist aber so. Also, das ist ein Phänomen, weil gestern war ich richtig mies gelaunt. Hatte aber auch Gründe, muss man nochmal dazu sagen. Und heute bin ich einfach gut gelaunt. Und ich habe auch mir vorgenommen, dass nichts daran sich ändern wird. Ich lasse das nicht
Das
zu heute.
ist super guter Vorwand. Ich bin noch ganz beseelt. Ich hatte gestern so einen schönen Nachmittag, Abend und irgendwie mit vielen Menschen Kontakt. Und das hat mich ganz glücklich gemacht, weil ich so das Gefühl hatte, von so vielen krassen Frauen, mutigen Frauen und inspirierenden Frauen umgeben zu sein, die jetzt irgendwie Buchhandlungen eröffnen oder sich selbstständig machen oder so ihr eigenes Ding verfolgen. Bücher in die Verlage gründen, Bücher verlegen. Und
Gehöre ich auch dazu?
das hat sich, ja, total. Du gehörst da auch dazu. Und das hat sich
Cool.
gestern irgendwie so angehäuft und da habe ich mir gedacht, geil, richtig, richtig cool. Da war ich ganz beseelt.
Oh, ja, das ist schön. Und es passt auch irgendwie, das hatte ich auch das Gefühl in diesem Monat. So eine Erkenntnis zwischendurch, dass ich auch so ein paar Freundinnen jetzt habe in meinem Life, die es vielleicht vor 1, 2 Jahren noch nicht so gab. Und dass ich das richtig, richtig, also richtig gut finde, so. Was das macht, auch mit Frauen zusammenzuarbeiten. It's a game changer.
Hast du gerade eine kleine Saftpresse angemacht im
Ich
Hintergrund?
habe mein. Ja, ich habe einen Entsafter, den im Laptop stehen. Geil, das wäre ein richtig nicer Move auch. Nee, ich habe einfach nur meinen Schreibtisch hoch und runter gefahren, aus Versehen, weil ich da immer drankomme. Ich halte jetzt still. Ich bin
Kein
so zappelig
Entsafter.
heute. Ah,
Oh,
nee.
schade. Schade. Was wollte ich sagen? Ja, nee, finde es so schön, dass Netzwerk ist immer so ein negatives Wort. Freundinnenschaften, Freundinnenschaften um mich herum sind, die und ich Teil derer sein darf, wo man sich wirklich mal auskotzen kann und sich aber gegenseitig auch wieder pusht und da irgendwie an einem Strang zieht. Und auch gerade im Hinblick jetzt auf die Selbstständigkeit, wo ich vorher ja dann doch, als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte irgendwie so, ja, man ist halt so Einzelkämpferin, aber eben gerade eigentlich das Gegenteil ist der Fall. So.
Ich finde das Netzwerk gar nicht so das schlimme Wort ist. Vielleicht können wir es auf Netz verkürzen, weil ich finde auch dieses sich aufgefangen fühlen
Ja.
passt ja auch.
Aufgehoben
So.
auch,
Ja.
verstanden und so
Verklebt. Miteinander
verklebt.
verklebt.
Ja, nee, das habe ich jetzt irgendwie wieder gemerkt und das ist sehr schön und tut gut, da Wertschätzung und Unterstützung zu bekommen und es tut aber auch gut zu sehen, dass man auch da was zurück reingeben kann in dieses Netzwerk und selber irgendwie pushen und unterstützen kann und das ist total schön.
Also das ist hiermit der Aufruf direkt an euch, dass ihr euch jetzt vielleicht jetzt gleich oder nach der Folge bei Menschen meldet, die sowas für euch vielleicht sind.
Love Storm! So, starten wir die Folge jetzt mal.
Ja, hallo, willkommen.
Zum Monatslese-Podcast, dem Podcast über Bücher und Feelings. Wir sind wie immer mir gegenüber am Mikrofon, Anne Sauer und ich bin Tina Lurz. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge.
Hallo. Wir blicken auf den August zurück. Und wir sind ein bisschen später dran als sonst. Und das hat aber auch Gründe. Wir sind ja die Königin für uns selbst. Wir dürfen ja frei entscheiden, was wir wie machen. Auch wenn ihr natürlich vielleicht kurz traurig wart, dass ihr letzten Sonntag eben nicht die Folge schon bekommen habt. Aber es musste so sein. Jetzt nehmen wir auf, obwohl schon September ist. Aber es ist ja quasi nochmal Sommer. Es ist ja, also Comeback, Hitze. Es ist quasi noch August. Wir sind einmal durch die Zeit gereist. Ich habe das arrangiert, vom Feeling her.
Vom Feeling her?
Sehr ja, also damit sind wir schon beim Thema. Ja, guck. Über das Wetter haben wir auch schon gesprochen. Ich bin aber dran mit einer Eisbrecherfrage dieses Mal wieder.
Ich bin sehr gespannt.
Das Witzige ist, ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, dass die Eisbrecherfrage so gar nicht unbedingt zu dem passt, was mich jetzt den Monat über beschäftigt hat. Aber das macht ja nichts. Da kommen wir ja vielleicht trotzdem hin. Meine Eisbrecherfrage für dich, liebe Tina Lurz, ist, hältst du dich für schön? Da lacht.
Gute Frage. Passt zu den Büchern, die hier neben mir liegen. Ah, ja. Halte ich mich für schön? Nee, also äußerlich, innerlich ist ja immer, ist ja auch ein Unterschied, ne? Man kann ja auch innerlich besonders schön sein. Also sagen wir es so, ich bin zufrieden mit mir. So. Mhm. Aber ich finde, schön ist ein schwieriger Begriff. Der ist schon so vorbelastet und so, weiß ich nicht, wie oft durchgekaut. Und das ist auch nichts, was ich mit mir im Kopf verbinde. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. So.
Deswegen würde ich das jetzt mit Nein beantworten. Aber mit dem Zusatz, dass ich mich jetzt so auch nicht als nicht schön bezeichnen würde.
Und ist es was, was sich im Laufe der letzten Jahre geändert hat? Also, weil mit also dein Gefühl für dich selbst, also äußerlich, wie du dich siehst und auch wie du, ich weiß nicht, wie du vielleicht auf Postings von dir selbst guckst oder so. Also, weil wir sind ja beide schon auch mit unseren Gesichtern und Körpern teilweise auch im Internet vorzufinden. Und ja. Ne, du hast jetzt auch neulich zum Beispiel wieder vermehrt deine Outfits gezeigt und so, die ich übrigens sehr liebe immer. Das heißt, wir präsentieren uns ja schon irgendwie.
Ja.
Und ich habe jetzt bei dir zum Beispiel nie das Gefühl, dass da irgendwas dran verändert ist. Also, dass es einfach so rausgehauen ist. Und da gehört ja schon auch einfach Confidence dazu.
Das muss ich sagen, ich habe, also deswegen meine ich, ich bin zufrieden mit mir. So, ich finde natürlich nicht alles tipptopp und ich habe schon auch so meine Stellen, wo ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt aber nicht so, wie ich mir das wünschen würde und so. Aber ich bin damit trotzdem völlig fein. Also, ich habe zum Beispiel sehr knubbelige Knie. Ich habe so viel Haut überhalb vom Knie. Und ich weiß selber, dass das richtig bescheuert ist und deswegen, also es stört mich auch nicht. So. Aber ja, ist so ein bisschen absurd. Da bin ich so ein bisschen zwischen dem, was mich früher eben sehr gestört hat und jetzt nehme ich es wahr, aber nicht mehr als störend. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Ja, voll. So. Weil es einfach so egal ist.
Ja, genau. Wirklich völlig egal ist. Und deswegen hat sich das schon gewandelt bei mir in den letzten Jahren, aber wahrscheinlich jetzt nicht so, also eher so mit Mitte 20, würde ich sagen. So würde ich diesen Vorher-Nachher so ein bisschen sehen. Also es ist jetzt nicht erst seit ich 30 bin zum Beispiel oder so. Also schon, ich glaube, ich habe ab einem gewissen Punkt überhaupt erst angefangen, bewusst zumindest, darüber nachzudenken, wie mein Körper auch wahrgenommen wird. Weil ich nie groß darüber nachdenken musste oder damit konfrontiert war. Weil ich da immer ganz gut reingepasst habe.
Mhm.
Ja, also, ja, außer als Kind. Ja, oh Gott.
Ich finde mich zum Beispiel...
Jetzt geht's wieder los hier. Oh, Anne, Mann!
Willkommen beim betreuten Reflektieren mit Tina.
Betreutes Reflektieren, ja. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Wir hatten ja auch schon mal über... da muss ich jetzt sofort wieder an Daniela Dröscher denken.
Die Lügen mal über meine Mutter.
Genau, da haben wir ja auch viel über Körper geredet und das stimmt schon, gibt schon viele Kommentare und so, die da, ja, aber irgendwie hat es mich nie richtig bewusst beeinflusst, würde ich behaupten.
Ich finde jedenfalls mit das größte Geschenk, was es gibt, ist, sich mit Menschen zu umgeben, in meinem Fall jetzt mit Frauen, die ein absolut anderes Körperbild oder nicht Körperbild, sondern Körperbewusstsein einfach leben. Und also richtig oft sehe ich halt Menschen in Klamotten, wo ich vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, oh, das passt aber nicht so gut oder weiß ich nicht, das ist ein bisschen unvorteilhaft. Liebe, also dieses Wort ist ja auch absolut bescheuert.
Ja, das stimmt.
Und mittlerweile denke ich halt so, ja geil, wenn die das anzieht, dann, also ist doch, also ne, es ist halt wirklich so, hat sich komplett gewandelt und diese Freiheit, die man da auf einmal hat, aber trotzdem finde ich mich zum Beispiel körperlich nicht schön. Also ich finde meinen Körper meistens nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, nice, sage ich jetzt allen. Also ich bin dann noch sehr unsicher, aber jetzt gar nicht, weil ich jetzt finde, dass andere so viel schöner sind, sondern einfach, weil ich, weiß nicht, es ist einfach, ich habe da so ein zwiegespaltenes Verhältnis, aber mein Gesicht zum Beispiel finde ich meistens sehr schön und dann wiederum gucke ich morgens in den Spiegel und denke mir so, wer ist dieser Mensch? was ist das? Oder aus bestimmten Perspektiven von Fotos, wo ich so denke, what? Also das?
Ja,
aber ich glaube auch dieses Zufriedensein, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich bin zufrieden. Es ist einfach mehr so eine, ich habe irgendwann mal akzeptiert, dass ich halt so aussehe, wie ich aussehe und dass ich mich damit einfach wohlfühle und mir versuche, nicht mehr zu viele Gedanken darüber zu machen. Aber teilweise ist es ja schon, ich glaube, das hast du nicht so, aber ich habe das schon teilweise, dass ich mich so von außen sehe. Und dass ich dann, während ich rede zum Beispiel, mir vorstelle, wie sehe ich da aus und so.
Das klingt anstrengend.
Es ist ultra anstrengend und ich kann zum Beispiel auch manchmal, also eigentlich habe ich mich daran gewöhnt, mich selbst auch zu sehen. So in Videos, Livestreams und so weiter. Aber ich habe richtig lange gebraucht. Nee, es ist noch nicht behoben. Ich kann zum Beispiel das Video von dem Quartett, wo ich auf dem Sofa saß, ich kann das nicht angucken.
Ja.
Weil ich mich da so unwohl fühle, weil ich da anders geschminkt wurde. Und ich sehe mich da nicht. Und deswegen kann ich das nicht mehr angucken. Richtig bescheuert.
Mir geht es mit meiner Stimme so. Ich höre auch bis heute den Podcast von uns selber ungern an.
Weil Verlust.
Ja. Nee, weil meine Stimme einfach da so der Faktor ist. Also um das Optische geht es da tatsächlich gar nicht, sondern ich erkenne einfach meine Stimme auch nach wie vielen Podcast-Folgen und wie vielen Livestreams und wie vielen Moderationen und Aufzeichnungen und weiß ich nicht was. Damit habe ich eher dann noch so das Ding. Aber worüber ich jetzt gerade nachgedacht habe, weil du meintest, dass du dann auch andere quasi jetzt anders anschaust und so, was du früher als unvorteilhaft zum Beispiel bezeichnet hättest, da ging jetzt bei mir der Gedanke los, ja, stimmt, das hatte ich auch, da habe ich auch, also ich habe bis auch vor ein paar Jahren, würde ich sagen, noch viel mehr über andere Körper geurteilt und die bewertet und das hat sich, glaube ich, nochmal in den letzten Jahren nochmal ganz anders gewandelt. Und gleichzeitig denke ich mir, aber wenn ich das getan habe, dass ich über andere urteile, muss ich mich ja auch mit meinem Körper mehr auseinandergesetzt haben, als ich mir das jetzt eingestehen möchte. Weißt du, wie ich meine? Weil ich kann ja nicht die ganze Zeit über andere urteilen und gleichzeitig nicht irgendwie meinen Körper auch beurteilen und da offensichtlich ja auch Wert drauf legen, wenn ich so auf andere blicke, weißt du?
Auf andere blicken ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort und Überleitung zu dem ersten Buch, das auch verantwortlich ist für diese Frage, die ich dir gestellt habe. Wollen wir da reingehen?
Lass uns reingehen.
Ich habe mit großer Ehrfurcht und großem Genuss gelesen in diesem Monat ein, ich würde sagen, persönliches Sachbuch, erzählendes Sachbuch von Moshtari Hilal, Hässlichkeit. Ist jetzt bei Hansa erschienen. Und es ist nicht so ein klassisches Sachbuch, weshalb ich es so gerne mochte. Ich finde, es hat eher was Essayartiges. Und es beginnt, also vorne auf dem Cover ist ein ja quasi zerknautschtes Foto von Moshtari als Jugendliche. Und das Gleiche ist auch nochmal auf der Innenseite des Buches abgebildet, im Umschlag. Das ist ja kein Umschlag, aber naja, Vorsatzpapier. Und dieses Bild ist auch der Beginn sozusagen. Ist eigentlich das ganze Konzept, leitet sich ab von diesem Bild, was es von ihr gibt, was alles verändert hat, nämlich wie sie sich selbst sieht im Spiegel und im Blick der anderen. Und es geht nämlich vor allem um ihre Nase und um ja, ihr Gesicht, das von anderen kommentiert wurde und bei ihr sozusagen echt eine krasse Spur hinterlassen hat, also Mobbing sozusagen. Und es ist gar nicht so einfach, da anzufangen in dem Buch, weil es, wie gesagt, jetzt nicht so klassisch aufgebaut ist, aber sie teilt, also es geht um hässlich, also Hässlichkeit ist ja eh schon ein krasses Wort. Ich meine, was ist überhaupt Hässlichkeit? Und was steckt da drin? Nämlich Hass. Und diese beiden Dinge sind essentiell für das Buch. Die redet also nicht nur über Äußerlichkeiten, sondern sucht auch nach Formen von Hass, die sich eben äußern in der Art und Weise, wie wir Menschen teilweise andere ausgrenzen, diskriminieren und als nicht menschlich auch zum Beispiel betitelt haben in der Vergangenheit, aber auch immer noch tun, nur aufgrund von eben Äußerlichkeiten. Und sie hat da verschiedene Kapitel, die sie da aufmacht. Und eines der besten, finde ich, ist eines über die Nase, weil sie selbst eine, wie sie sagt, sehr große und auffällige Nase hat. Also es gibt auch diesen Hammersatz im Buch, der so ungefähr geht wie: meine Nase betritt vor mir den Raum. So, und dann gibt es aber auch das Bild von Freundinnen, die sie hat, die sich teilweise die Nase operiert haben. Und dass eine Freundin gehänselt wurde aufgrund ihrer Nase und derjenige, der sie hänselt, sagt sowas wie: dass du, man sieht, dass du eine Kurdin bist, also als Schimpfwort, du hast eine kurdische Nase. Und das verändert was bei der Person, nämlich, dass sie auf einmal ganz stolz ist und ihre Haltung, Zitat, an der Nase entlang aufrichtet und eben an ihrer Identität wächst sozusagen und ihre Nase plötzlich auch toll findet. Und ja, das waren jetzt sehr wirre Gedanken über ein Buch, was überhaupt nicht wirr ist, sondern irgendwie dich so durchführt, auf überraschende Weise durch Historisches, aber auch durch die Gegenwart. Also wirklich von gefühlt der ersten Nasen-OP, die ein jüdischer Arzt vorgenommen hat, bis hin zu aktuellen Filtern und was das überhaupt mit uns macht und warum das so krass ist. Und es ist überhaupt nicht platt erzählt. Es hat so eine Tiefe, die ich mir bei vielen Sachbüchern manchmal wünsche, dass da nicht einfach irgendwas nacherzählt wird, sondern wie in dem Fall bei Hässlichkeit, dass da persönliche Geschichten auf eine poetische Weise, aber auch historisch belegt, in einem Buch verpackt werden und du dir dabei selbst deine eigenen Gedanken machen kannst und anders guckst. So, das war jetzt ein langer Monolog. Bitte.
Ich glaube auch, dass es viel aus der Kombination so einer Art von Erinnerungsalbum ja schon fast von Moshtari mit eben Sachwissen, mit Recherche, mit historischem, mit wissenschaftlichem kombiniert, dass das so ein bisschen die Faszination auch für mich beim Lesen ausmacht. Ich bin noch nicht ganz durch, aber das Kapitel über die Nase habe ich auch schon gelesen. Das ist ja gleich das zweite. Richtig, richtig schön. Genau dieses persönliche, dieser persönliche Aufhänger auch, dieses Schulfoto, von dem, glaube ich, fast alle Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, selber schon mal eins gemacht bekommen haben. Das ist so dieses klassische mit so einem Wolkenhintergrund und dann guckt man so in die Linse vom Schulfotografierenden Menschen, so, ne? Also, ja. Und das dann auch noch so im 12er-Pack nebeneinander ausgedruckt zum Selberkleben, so, ne? Ich glaube, das Setting kennen wir alle. Und da war ich direkt schon emotional total drin. Und dann eben noch bam, 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 eben wie du sagst, diese historischen Sachen dazu und Geschichten von anderen und auch die Kunst, die sie damit reinwebt. Also es sind ja Collagen von ihr, Zeichnungen, Fotos. Bilder. Also wirklich alles, was sie auch als Künstlerin oder vieles von dem, was sie schafft, von den Themen auch, da ist wohl die Nase auch sehr präsent, ist eben auch in diesem Buch mit drin. Und das finde ich eine wirklich ganz fantastische Mischung. Und ich habe wirklich das Gefühl, ein sehr, sehr persönliches Buch da in der Hand zu haben.
Unfassbar persönlich. Und trotzdem so, dass sie dir jederzeit den Zugang ermöglicht. Es ist
total.
Es ist so, also es ist ein wunderschönes Buch und das ist ja schon der beste Kontrast zu dem Titel einfach. Es ist ich finde, sie stellt auch so viele Fragen. Also sie wirft Thesen in den Raum, aber stellt auch Fragen. Und das, finde ich, macht das so gut, weil du da gar nicht drum herum kommst, dir diese Fragen auch zu stellen. Und ich habe mir schon so viel unterstrichen, in Pink übrigens, meine neue Unterstreichfarbe. Und ich habe hier wieder also so viel auch notiert und die macht da eine Bandbreite auf, wo du so denkst, okay, krass, ich hätte nicht gedacht, also du wirfst dich so rein und bist fasziniert davon, welchen Weg du mit ihr gehst. Nur von diesem einen Foto am Anfang sozusagen.
Ja, total. Und da sieht man auch, wie tief das bei ihr sitzt und wie tief sie sich damit schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, auseinandersetzt. So, ne? Also das ja. Dringt da durch jede Seite. Und was ich auch, muss ich kurz einhaken, weil du sagst, du hast jetzt mit Pink unterstrichen, bei diesem Buch, das ist so schön, da unterstreiche ich tatsächlich nur mit Bleistift. Und ich schmiere sonst in jedes Buch rein. Wirklich, ausnahmslos. Das ist witzig. Es fühlt sich aber auch so schön an und es sieht so unfassbar toll aus. Schön. Und auch allein schon das Papier. Also
ja, es ist wirklich
wunderschön.
Es ist wirklich, wirklich wunderschön. Und meine pinken Unterstreichungen, die sind auch wunderschön. Ja? Ich habe mir auch große Mühe gegeben. Die ergänzen das ganz gut. Nee, aber ich habe so einen Fineliner benutzt, der sich sehr gut führen lässt.
Okay.
So ein Magic Pen, den kann man auch wegradieren. Mache ich aber nicht, weil diese Zeilen hier, die muss ich nicht, die bleiben unterstrichen bis ans Ende meiner Tage. Und falls es noch nicht durchkam, ist es auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung für Hässlichkeit von Moshtari Hilal.
Der ich mich auch auf jeden Fall nach der Hälfte etwa schon anschließen kann.
Ja, man fühlt sich auch so ein bisschen ertappt hier und da. Das mag ich ja eigentlich auch ganz gerne. Entlarvend.
Ja.
Ein bisschen.
Ja, total. Naja. Und hier kann ich gleich auch den Übergang schaffen, weil ich nämlich auch ein Buch gelesen habe, was um das vermeintliche Gegenteil so ein Stück weit geht. Und zwar habe ich gelesen Der Trost der Schönheit, eine Suche von Gabriele von Arnim. Mhm. Und das war auch total krass, kurz hintereinander diese beiden Bücher zu lesen. Man muss dazu sagen, es ist nicht, im Buch von Gabriele von Arnim geht es nicht ausschließlich um Schönheit, sondern eben um Trost, ne? Also wie der Titel schon sagt. Und deswegen, ja, ist es jetzt nicht so, dass man das irgendwie als gegensätzliches Paar oder irgendwie so, ne, sehen kann. Aber trotzdem sind natürlich hier und da so Gedanken mit dabei. Erst beschäftige ich mich mit dem Trost der Schönheit, ja, und dem, was sie da sagt. Und dann kommt eben das Buch über Hässlichkeit. Und beide sind auf ihre Art und Weise so, so gut und ergänzen sich hier und da auch. Also war ein sehr bereicherndes Duo bei mir.
Sag mal, worum es, also wie das von Gabriele von Arnim aufgebaut ist.
Genau.
Sorry, der Trost der Schönheit. Ich kann nur kaum erwarten. Bin sehr gespannt.
Ja, Der Trost der Schönheit von Gabriele von Arnim ist ein Buch, das den Untertitel Eine Suche sehr verdient hat. Denn es ist auch ist aufgebaut, um diese Frage zu beantworten, auch nicht wirklich in Kapitel, sondern sie erzählt, es ist ein einziger Fluss eigentlich. Und man folgt ihr da so durch ihre Gedanken, durch ihre Überlegungen. Es ist eher so, ich sag mal, fast schon notizenhaft auch. Also es sind Beobachtungen, es sind tatsächlich sogar Fragmente, Erinnerungen, Anekdoten. Was regelmäßig wiederkommt, ist einmal dort, wo ich herkomme, und dann folgt eine Anekdote wirklich aus ihrer Kindheit. Das zieht sich durch, sodass es schon definitiv eine Struktur hat. Aber sie sagt auch an einer Stelle selber mal, jetzt muss ich gerade die Seite raussuchen, da sagt sie nämlich selber so, dass das irgendwie, dass sie merkt, dass sie irgendwie jetzt gerade warte, ich muss die Stelle mal raussuchen. Ich habe ja geahnt, dass ich mich mit dem Nachdenken über Lebendigkeit und Schönheit in eine waghalsige Tollkühnheit hineinschreiben würde. Ich habe geahnt, dass ich keine Stringenz finden würde und weiß jetzt, dass ich keine Stringenz finden will. Ich will mir ändern, will nicht strukturieren, nicht ordentlich in Kapitelschubladen einräumen, nicht jedem Gedanken einen Platz zuweisen. Denn Schönheit sprengt Grenzen, lässt unsere Sinneswahrnehmung explodieren, ist ein rebellischer Weckruf gegen die Norm. Schönheit will Freiheit, erlaubt Ekstase, Tumult und ja auch Schnitt und Wunde. Mhm. Das heißt, also bezeichnet sehr gut die Struktur.
Aber, also, das klingt aber eigentlich ganz schön. Ich mag sowas ja. Nur ich habe noch nicht so 100% verstanden,
worum es eigentlich geht.
Ob ist es, nee, also geht es um generell das Empfinden von Schönheit auch in so Momenten? Oder genau. Ist es rein äußerlich? Wahrscheinlich nicht.
Nee, genau. Es ist eigentlich fast gar nicht äußerlich, würde ich mal behaupten. Es geht eher um, es ist ausgehend so von dem Moment, dass sie den Tod ihres Mannes verarbeitet, dessen Pflege sie in ihrem Buch vorher verarbeitet hat, was auch eine ganz, ganz großartige Empfehlung ist. Und da versucht sie jetzt quasi wirklich Trost zu finden. Und sie denkt darüber nach, wie kann das Leben trotz Verluste und allem, was auch in der Welt so passiert, und da hat sie mich auch sehr abgeholt, auch wie kann sie Schönheit genießen oder ist es auch vertretbar, schöne Momente zu haben, obwohl gerade in der Ukraine Krieg herrscht. Solche Sachen. Ja. Also diese Gedanken macht sie alle auf und sucht nach Antworten. Sie findet da auch nicht alle. Also sie macht viel auf. Es ist wirklich eine Suche. So. Und ich habe viele Gedankenanstöße mitgenommen. Ist auch, also wäre krass, wenn sie jetzt auf alles eine Antwort hätte. aber das ist so eine Beschäftigung eben mit dem, was wir als schön empfinden. Und das kann dann auch die Gemütlichkeit der eigenen Wohnung sein, sich von Schönem umgeben quasi. Das kann dann auch einfach ein schöner Abend mit Freunden sein. Ja, das kann Kunst sein, das können Worte sein. Also irgendwie alles, was irgendwie auch Trost spendet. Und da am Anfang dachte ich so, Trost, Schönheit, Aber das stimmt schon. Schöne Momente und auch schöne Dinge, schöne Gedanken machen mir eher ein gutes Gefühl und sind irgendwie tröstlich. Ne? Und das war für mich auch eben so eine Suche, eine Reise, die ich da mit ihr gegangen bin, mit ihren Gedanken. Es war total schön, da zu folgen. Auch ihren persönlichen Anekdoten eben, die sie da reingebracht hat. Auch wie sie in ihrer Kindheit Schönheit eingebläut bekommen hat, ja, kultiviert, wie sie kultiviert wurde quasi und wie sie es jetzt heute teilweise ganz anders macht, sich versucht davon zu befreien, ja, und sich von Normen und Dingen, die sie so mitbekommen hat von ihrem Elternhaus, eben frei zu machen. Und ja, das Buch ist so, ist ein Prozess, den man so mitverfolgt. Und das fand ich sehr tröstlich.
Schön und tröstlich.
Ja, wirklich.
Also es klingt toll. Ich finde fast, also ich finde es interessant, dass das alles unter dem Aspekt Schönheit sozusagen läuft. Weil ich jetzt so, also weil es ist, klingt ja erstmal ein bisschen platt, so wenn man sagt, okay, ein schöner Abend oder sich schön gemütlich machen. Also, ja, aber ja, eigentlich total. Nehmen wir das Wort ja total oft in den Mund, so, ne? Also schön. Das war richtig schön.
Ja.
Und
und was heißt es eben eigentlich? Ne? Was nehmen wir eigentlich als schön wahr und wer bestimmt, was wir als schön wahrnehmen? Sind wir auch wieder bei deiner Frage, bei deiner Eisbrecherfrage. Wer bestimmt denn, wie wir uns wahrnehmen? Sind es wir selber? Hm. Weiß ich jetzt nicht. Ne?
Also deswegen habe ich ja auch gehofft, dass du mit Ja antwortest auf die Frage, ob du dich so schön hältst. Aber du hast eigentlich so ein bisschen so geantwortet, wie ich es mir gedacht habe, dass du so antwortest.
Scusi!
Ja, it's okay.
Aber wirklich, also große, große Empfehlung für dieses Buch. Wer die, ja, ein bisschen auch verspielte, hier und da im positiven Sinne fast schon kitschig, schöne Formulierungen auch mag.
Witzig, ich wollte dich gerade fragen, ob du es auch kitschig fandest.
Es war nicht also hart an der Grenze teilweise tatsächlich, aber super passend in dem Gesamtbild. Also mich hat es überhaupt nicht gestört. Das macht einfach Sinn und das ist genau richtig so, wie es ist. So.
Okay.
Es war aber schon noch mal ein bisschen auch verspielter, sage ich jetzt mal, vom Stil her. 100% genauso lebensklug, aber schon mal verspielter als ihr vorheriges Buch, was ich eben auch so gefeiert hatte.
Aber kann man unabhängig lesen, oder? Wahrscheinlich.
Total. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, um den Titel auch nochmal genannt zu haben. Kann man absolut unabhängig voneinander lesen. Hat nichts miteinander zu tun. Ich vergleiche es nur in meinem Kopf, weil die Cover auch so gut zusammenpassen. Weil mich Das Leben ist ein vorübergehender Zustand auch auf Gabriele von Arnim hat stoßen lassen und ich ja, deswegen zu diesem Buch gegriffen habe und es ja einfach sehr, 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 sehr gut fand. Es hat mich auch genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden, als ich auch ein bisschen Trost brauchte und das war genau richtig.
Ich wollte gerade sagen, voll schön, habe ich drüber nachgedacht, dass ich jetzt schön sage.
Ja.
Aber ist ja auch schön.
Ja, schön sind auch wirklich die unzähligen Eselsohren und Markierungen.
Mhm. Da hast du drin rumgeschrieben.
Da habe ich richtig, aber das ist eskaliert, meine Liebe.
Da wollte ich gerade fragen, ist es eskaliert?
Ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe noch drüber nachgedacht, ob mir Aspekte fehlen, die man eben jetzt diskutieren könnte, wenn es um Schönheit geht und das, was Schönheit mit uns macht oder eben so diese tröstliche Schönheit, diese volle, ich sag mal, süffige Schönheit. Und da, es steckt, also wahrscheinlich, niemand kann sowas.
Süffige Schönheit?
Ja, ich weiß nicht.
Was meinst du damit?
Ich meine damit, dass das so ein sowas Wohliges irgendwie hat. Sowas, was eben, ja, tröstet, was so ein Stück weit gut tut, ohne dabei aber jetzt zu abgeschottet auch von der Realität, also so realitätsfremd zu sein, weißt du? Weil das hat man, genau diesen Aspekt bringt sie nämlich auch mit rein, ne? Also es ist so ein einfach, ja, stimmig und rund und ich glaube eben nicht, dass da, sie hat da so viel bedacht, das ist so irre und über so viel nachgedacht und über so viel da reingeworfen und das versucht zu sortieren und sehr viel eben angestoßen in meinem Hirn auch wieder. Ja.
Das liebe ich halt so an diesen, ich sag mal, essayistischen Sachbüchern, an einer Art von Memoir und erzählend. Das ist ja auch bei deinen Schreiber so, dass man so denkt, ey, was, wo, man kommt da so vom einen ins nächste und es ergibt aber alles Sinn. Es passt alles zusammen. Und es ist so überraschend und so heilsam teilweise auch, ja, voll cool.
Ich könnte hier auch nochmal, ich habe jetzt mal wild aufgeschlagen. Warum geht Unglück immer auf wie ein Hefeteig? Nimmt sich so viel Raum und Zeit, so viel Gegenwart?
Das ist schon auch ein bisschen kitschig. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, sage ich ja.
It's okay. Aber,
ne? Genau. Ach, es sind einfach Empfehlungen für Der Trost der Schönheit, eine Suche von Gabriele von Arnim, erschienen im Rowohlt Verlag.
Nice. Ja, haben wir doch alles eigentlich jetzt schon. ist doch schon genug. Habt ihr doch schon fertig, zwei Highlights. Ne? Also ich finde, dass ihr beide Bücher auf jeden Fall euch besorgen solltet. In welcher Form auch immer. Und dann loslesen. Ja.
Ich könnte auch noch einen dritten Tipp.
Ja, ich hab auch auf jeden Fall noch was. Ich habe nur gerade mich gefragt, weil du eben meinst, dass du Trost brauchtest, also generell, es ist ja mal wieder so, dass der Monat, das haben wir ja schon immer mal wieder erörtert, Zeitexpertin Anne Sauer, Tina Lurz, dass das Zeitgefühl sich innerhalb eines Monats, fluide ist. Und ich habe dann auch so vorhin mir Notizen gemacht und ich hatte auch mit meinem Freund so eine Art Monatsrückblick schon. Ab und zu machen wir sowas, dass man dann so ein bisschen rekapituliert, na, wie war der Monat so? Und in dem Gespräch habe ich gesagt, irgendwie habe ich vor allem gemacht, so, und habe dann aber jetzt eben bei den Notizen gemerkt, dass ich aber auch sehr viel gefühlt habe, und zwar Auf und Abs.
Zimmer wieder.
Genau. Bei mir war es aber, glaube ich, nicht, dass ich Trost brauchte.
Sondern?
Aber ich weiß gar nicht genau. Jetzt habe ich hier so eine Tür aufgemacht und dahinter ist ein leerer Raum, ne?
Nee, ich kann den Raum ein bisschen füllen, weil mir im August auch ein bisschen, was heißt klar geworden ist, weiß ich ja schon, aber es ist wirklich so unglaublich viel passiert wieder. Ich weiß gar nicht, wie das alles in einen Monat passt an eben Emotionen. Also ich unterstreiche hiermit nur das, was du gesagt hast. Aber eben die Situation, in der ich so den Trost gesucht habe, das war Anfang August. Mhm. Ja. Und dann hat sich das schon wieder 2 Wochen später relativiert, quasi. Ja.
Ja.
So.
Ja.
Brauchte ich nicht mehr den so viel Trost. Dann 1000 Sachen ja noch parallel. Und jetzt zum Ende hin nochmal super viel Aufregung wegen dem Crowdfunding zum Beispiel, was ich gemeinsam mit den Ladies vom Almost Publishing, Grüße gehen raus an euch, gestartet habe. Was einfach super aufregend dann wieder war. Und das hat so überhaupt nicht zu dem Anfang gepasst und auch überhaupt nicht zu dem, was teilweise zwischendrin dann war. Und da habe ich mir wirklich gedacht, wie schnelllebig oder wie schnell auch Gefühle sind. Also wie schnell wir mit unterschiedlichen Emotionen klarkommen müssen. Weißt du?
Ja. Ja, klar. Und diese Gleichzeitigkeit, ne? Von
allem. Auch die Gleichzeitigkeit, genau.
Und das ist anstrengend.
Ja.
Es ist fordernd und auch ermüdend teilweise, viele Dinge in schneller Abfolge zu fühlen und zu erleben. Und aber auch gleichzeitig ja unheimlich schön. Und ich habe zum Beispiel, vielleicht was du jetzt meintest, dass sich das auch wieder relativiert hat, bei mir ging das teilweise innerhalb von 1-2 Tagen. Es war sicherlich auch hormonell bedingt, kann man nicht anders sagen. PMS und so weiter. Aber ich habe danach gedacht, okay, ich kann mich auch darauf verlassen, dass es wieder anders wird. Also das ist
tutto passa.
Dass du einfach weißt, okay, jetzt ist gerade Abfuck, richtig scheiße. Ich könnte nur heulen. Auch mit Begründung. Teilweise ist nicht nur ohne Grund, sondern auch wirklich, weil da was ist, was weh tut und was dich aufraut innerlich.
Ja.
Aber dass du weißt, dass es halt auch wieder anders wird. Und das ist so ein bisschen, also jetzt platt formuliert, ein bisschen mit dem Wetter auch so gewesen. Also es war, nein, aber ein Spiegel einfach dessen. Also es gab ja verhältnismäßig viele dunkle Tage in diesem August schon. Also so Regen und so weiter. Und plötzlich kommt irgendwie der Sommer wieder. Ein kleines Comeback, habe ich ja eben gesagt, für eine Woche. Und ich glaube, das passt irgendwie zu diesem Monat bei mir. Also es war aber vorwiegend echt ein, also ich habe viel gearbeitet, warum auch immer das im August so ist. Ich weiß nicht, jedes Jahr aufs Neue denke ich so, what the fuck? aber es hat sich dann aber auch ganz schnell wieder geändert. Und es war aber vorwiegend, dass ich dachte, okay, nice, es ist eigentlich vieles sehr gut. Und ich freue mich auf ganz viel, was jetzt kommt. So, das war irgendwie schön.
Es ist ja auch nicht nur anstrengend, sondern es ist ja auch total bereichernd auf eine andere Art und Weise. Wenn Dinge passieren, die dann auf die vielleicht erstmal Trost brauchenden Emotionen oder Phasen dann einwirken. Ne? Also das ist ja schon auch durchaus gut. Ich meine, kein Mensch sollte durchgehend nur traurig sein und Trost brauchen. Mhm. Und wenn dann ein Mensch mal lacht zwischendrin, obwohl gerade irgendwie die Welt eigentlich untergeht, so what, ne? Also,
ja, okay. Also das ist ja klar.
Ja, total. Ja. Aber das, ich glaube schon, dass das nicht immer allen klar ist. Immer auch wieder beim Punkt Social Media. Jetzt nicht auf mich bezogen, aber ich finde, man merkt es schon öfter so, auch gerade bei sehr großen Accounts, die sich dann irgendwie dafür rechtfertigen müssen, dass sie irgendwas, keine Ahnung, Fröhliches geteilt haben oder gemacht haben, obwohl doch gerade XY passiert. Ist halt, das ist eine Gratwanderung oft. Auch zwischen dem haben wir auch öfter drüber gesprochen, was man quasi raushält und abhält von sich selber, weil es eben einfach nicht funktioniert, gerade für uns und unsere Emotionen und was man eben reinlässt und was man zulässt und womit man klarkommt. Und da gehen unterschiedliche Menschen unterschiedlich mit um.
Und nochmal der Reminder, Instagram ist nicht die Realität in den allermeisten yep. Fällen. Und es zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus einem großen Leben.
Ja, das ist auch ich okay. finde, es kann schon die Realität sein, aber es ist halt ein Bruchteil
ja, der genau, Realität. Ja, genau, meine ich. Das ist eine Perspektive ist das Ding, ne? von, genau. von allem. Genau.
Es ist, sind dann vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute oder vielleicht auch mal 3 Minuten von einem ganzen Tag, die man da irgendwie in den Stories zeigt. Und es ist dann eine Momentaufnahme, die im Feed irgendwie kommt oder wie auch immer, ne? Und das kann gar nicht alles abbilden. Und wenn, da sind wir wieder beim Trost der Schönheit auch, wenn es manchen Menschen, ich habe das auch eine Zeit lang so gemacht, dass ich auch, es war vor allem, als ich unterwegs war, auf der Reise, Mittel- und Südamerika, hatte ich manchmal das Gefühl, ich bin ja gerade auf Reisen und ich darf nicht unglücklich sein. Ich bin doch gerade hier im Paradies. Boah. Das ja. kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht traurig sein darf, nicht, dass ich jetzt traurig bin. Das kann ja. ich doch nicht, geht doch nicht. Und dann habe ich ganz oft bewusst Instagram genommen und habe das Schöne festgehalten und habe gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf die Schönheit dieses Meeres oder auf die coole Stadt, in der ich bin und habe mir so quasi das Schöne wieder oder das Gute, Positive wieder in den Fokus gerückt. Und dann hat auch niemand gesehen, dass ich da irgendwie gerade eigentlich den Liebeskummer meines Lebens hatte. Ja. Und ne, so. Aber für mich war das genau die richtige Herangehensweise, dann in Sachen Ablenkung quasi.
Mhm. Auch interessant.
Ja.
Weil mein erster Gedanke war, natürlich darfst du im Urlaub traurig sein, aber ich verstehe, was du meinst. Also, dass du dann dich bewusst sozusagen in eine andere Richtung geschubst hast.
Ja, genau.
Um dich herum anders zu sehen. Mhm, ja, auch spannend.
Ja.
Ja, ach, jetzt bin ich gespannt, wie du jetzt den Dreh zu deinem nächsten Buch findest.
Den hast du mir jetzt wieder weggenommen, den Dreh. Ich wollte den Dreh über persönliche Bücher gehen. Und auch über fast schon, ja, essayistisches Schreiben. Das passt nicht ganz, aber das Buch, was ich hier noch vor mir liegen habe und was auch eine wirklich große Empfehlung ist, heißt Gebranntes Kind sucht das Feuer, geschrieben von Cordelia Edvardsson und übersetzt aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein, die wir als Übersetzerin von was kennen?
Tove Ditlevsen.
Exaktamente. Genau. Und dieses Buch ist mit Roman unterschrieben, ist aber in meinen Augen nur bedingt ein Roman. Es geht darin um ein Mädchen, das auch Cordelia heißt, wie die Autorin. Also es ist auch ihre Geschichte. Sie wird trotzdem immer im Roman, wird aus der Perspektive, das Mädchen macht das und das. Das Mädchen hatte schon immer das und das gewusst und so weiter, ne? Also es ist immer diese Distanz, dieses Mädchen. Und das ist der Romanteil, würde ich behaupten. Also diese Erzählweise. Dann geht es aber wirklich um die Geschichte von Cordelia Edvardsson, die Tochter eines Juden und einer deutschen Schriftstellerin, die man, ich kannte sie nicht, aber es wurden Literaturpreise dann, oder ein Literaturpreis nach ihr benannt. Elisabeth Langgässer ist die Mutter von ihr. Und dadurch war Cordelia eine Dreivierteljüdin und im Zeiten der in der Nazizeit, in der Cordelia lebte, sie ist 29 geboren, 1929, war das natürlich nicht so praktisch. Ihre Mutter hat dann versucht, als die Gesetze in Kraft traten, dass sie dann quasi als vollwertige Jüdin zu sehen ist, ihr eine spanische Staatsbürgerschaft zu besorgen, hat auch geklappt. Dadurch war sie da erstmal von der Verfolgung sozusagen wieder befreit. Und dann passierte ein Schlüsselmoment. Dann wurden sie nämlich quasi aufgegriffen und Cordelia wurde ein Vertrag, ein Dokument vorgelegt. Wenn sie das unterschreibt, nimmt sie quasi wieder die deutsche Staatsbürgerschaft an, wird nach den deutschen Rassengesetzen verfolgt, aber ihre Mutter wird nicht dafür strafrechtlich belangt, dass sie ihrer Tochter durch Adoption hier diese Staatsbürgerschaft quasi zugeschustert hat und dass sie da, ihre Mutter ist damit aus dem Schneider. So, das heißt, die Tochter konnte sich entscheiden,
opfert sie sich selber oder lässt sie ihre Mutter ins Messer laufen? Und sie schreibt dann selber, dass es überhaupt keine Entscheidung für sie war. Es war ganz klar. Und sie hat dieses Dokument unterschrieben und war damit wieder deutsche Staatsbürgerin, Volljüdin und den deutschen Rassengesetzen unterworfen und wurde kurze Zeit später mit 14 Jahren direkt deportiert. Und um all das geht es in diesem Roman oder in diesem Buch. In Sprüngen geht es um ihre Kindheit, quasi die Zeit wirklich ja, als kleines Kind mit ihrer Mutter, die Beziehung zur Mutter. Der Vater ist früh gestorben, also der ist, als sie 4 oder 5 war, ist der Vater gestorben. Das heißt, die Mutter war die Bezugsperson an und für sich. Aber dann auch eben immer Sprünge zu der Zeit in den, im KZ. An die Sprünge musste ich mich am Anfang gewöhnen. Da war ich erstmal so, okay, wo jetzt, wie jetzt? Kurz mal Hirn einschalten. Aber einmal drin hat, also diese Geschichte hat eine so krasse Wirkung auf mich gehabt. Wie sie das erzählt, mit so einer gewissen Distanz, mit einer Abgebrühtheit, also mit einer Klarheit in den Formulierungen, das war, es ging mir wirklich in Mark und Bein. Das war so unfassbar, was diesem Mädchen passiert ist, wie es vielen anderen natürlich auch, also eins von vielen Schicksalen wieder, was da rausgegriffen wird. Und ich verstehe gar nicht, dieses Buch ist eigentlich in den 80ern schon mal erschienen und wurde jetzt von Hansa neu aufgelegt, neu entdeckt sozusagen. Ich verstehe gar nicht, wie dieses Buch so in Vergessenheit geraten konnte, weil das so eine krasse Perspektive ist auf die Zeit. So eine krasse, so ein Zeugnis dieser Zeit. Ja, ich möchte gerne, dass alle Menschen dieses Buch lesen, im besten Fall, wenn sie es verkraften. Daniel Kehlmann hat das Nachwort geschrieben. Er war nämlich auch derjenige, der den Elisabeth Langgässer-Preis verliehen bekommen hat, dahingehend dann recherchiert hat und dann auf dieses Buch gestoßen ist, gelesen hat und dann den Antrieb gegeben, den Anstoß gegeben hat, dass das wieder veröffentlicht wird. Props gehen raus, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ganz gut gemacht. Und der schreibt auch in seinem Nachwort, dass er auch nicht verstehen kann, wie das quasi sein kann, dass dieses Buch so ja, untergeht in der Zeit. Und da steckt so viel drin, so viel Schmerz, so viel, ja, was mir wirklich Beklemmungen beim Lesen gemacht hat. Genau, er sagt im, jetzt habe ich auch den Faden wieder, entschuldige, er sagt auch Triggerwarnung, könnte kaum passender sein als für ein Buch wie dieses, weil da so viel einfach, ja, also es ist krass, was da passiert. Also lest es wirklich nur, wenn ihr wirklich bereit seid, sage ich mal, eine krasse Geschichte mitzufühlen und euch dem auch, ja, zu öffnen, diesem wirklich Unfassbaren, was da passiert ist, was ich nie wiederholen darf und was mir wirklich Beklemmungen gemacht hat. Ich habe auch gebraucht, um damit anzufangen. Also ich hatte so ein bisschen Respekt davor.
Das kann ich total verstehen. Ich finde es auch, das ist ja auch gar nicht so dick, ne? Es hat ja irgendwie nur 140 Seiten um den Dreh.
Ja, 140, genau. Und, inklusive Nachwort.
Das finde ich schon wieder so heftig, ne, dass man schon weiß, okay, das sind wenig Seiten, aber da erwartet einen so viel. Das ist auch sie auf dem Cover, ne? Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen nebenbei geguckt, gegoogelt. Das ist
genau, das ist sie auf dem Cover. Die Mutter-Tochter-Beziehung, von der man denken könnte, dass die so im Fokus steht, das finde ich total spannend auch, weil es ja schon diese Entscheidung bringt im Endeffekt sie dann ja in die Todeszone und man könnte dann meinen, dass da irgendwie besonders diese Mutter-Tochter-Beziehung aufgearbeitet wird oder dass da besonders der Fokus drauf liegt. Und das ist auch das Spannende dran, weil das tatsächlich nur am Rande passiert.
Okay. Ich dachte, dass die Mutter die Tochter verrät.
Ja, die Mutter hat ja auch, die hätte ja auch sagen können oder schreibt das nicht.
Ach so, okay, jetzt verstehe ich.
Also ja, verstehe. Sie hat die Entscheidung der Tochter wirklich überlassen. Die war im gleichen Raum mit ihr, als die Tochter dieses Dokument vorgelegt bekommen hat, was im Endeffekt und sie hat es zugelassen, hat dazugeguckt und hat nicht gesagt, natürlich unterschreibst du das nicht. Sie hat vorher ja noch versucht, sie zu retten. Ja, hat zumindest versucht, hier ihr durch diese Änderung der Staatsbürgerschaft, also sie wurde adoptiert, Cordelia Edwardson wurde quasi adoptiert, das quasi zu retten. Aber das war dann auch quasi alles. Und in dem Moment, in dem es dann wirklich auch drauf ankam, hat sie halt einfach, war sie tatenlos dabei.
Ich hätte es so krass, weil wenn du nicht wüsstest, dass es wirklich passiert ist, dann würdest du denken, oh, ist ja eine richtig gute Romanidee. Das ist ja richtig krass. Nee, so, und auch die Mutter, die eben nicht wie zu erwarten das Kind rettet, sondern sich selbst. Also ist ja eigentlich schon echt, Wahnsinn. Okay, ich werde es auf jeden Fall auch lesen.
Also wäre auf jeden Fall oder ist ein Buch, dem ich alle Aufmerksamkeit wünsche und das sehr breit gelesen werden soll. Und ja, richtig, richtig, richtig cool. Elisabeth Langgässer ist auch insofern interessant, die Mutter von ihr, als dass die krasse Nazi-Verehrerin war, also Hitler-Anhängerin. Und dann sogar auch ein Buch noch veröffentlicht hat über die Zeit, wo sie auch ihre Tochter gefragt hat, ja, wie war es denn da? Und also die beiden hatten auch noch Kontakt, sie haben sich einmal wieder gesehen wohl, aber hatten, ja, und das wird auch von Kehlmann im Nachwort recht zerrissen, der sagt auch, dass die überhaupt, also es ist kein Werk, was gut gealtert ist. Sagen wir es so, das von der Mutter. Und das finde ich auch spannend. Ich will mich mit ihr jetzt nicht näher befassen, weil gibt es andere Menschen, mit denen man besser seine Zeit verbringt. Aber so diesen Gedanken, dass sie halt da auch wieder eine ganz andere Rolle noch gespielt hat, als war ja mit einem Juden zusammen und plötzlich ist sie dann glühende Hitler-Verehrerin, schreibt dann Titel im Nachhinein, aber auch über die Zeit, über KZs und so. Also es ist schon auch absurd irgendwie so ein bisschen. Und auch absurd, dass ein Buchpreis nach ihr benannt ist.
Okay, das heißt, eintauchen kann man dann schon nochmal in die Geschichte danach. Das ist ja sehr gut.
Ja, total.
Okay, willst du noch was dazu sagen oder?
Nee, ich will dazu, glaube ich, nichts mehr sagen. Lest es einfach, wenn ihr euch, wie gesagt, dazu in der Verfassung fühlt sozusagen. Genau solche Bücher braucht es, dass eben, sowas nicht in Vergessenheit gerät, dass wir nicht vergessen. Und umso schöner, besser, toller, dass der Hansa Verlag das jetzt wieder aufgelegt hat und es hoffentlich nicht mehr so schnell vergriffen ist und viele Jahre verfügbar bleibt.
Sehr gut. Ich habe natürlich auch überlegt, also ich weiß, dass du mir mal super viel gelesen hast im August und ich wurde ja auch jedes Mal nervös, wenn du bei Instagram eine Story gepostet hast und da war wieder ein neues Buch. So alle paar Tage war da so ein anderes Buch und ich so, ich habe halt.
Waren aber auch viele dünne Bücher.
Viele dünne Bücher und ja, trotzdem, ich habe, es ist natürlich auch nicht wenig gelesen, aber ich habe vorwiegend für eine Jury gelesen. Die Hamburger Literaturpreise. Und deshalb war ich so ein bisschen eingeschränkt. Aber ich habe es noch geschafft, zwar, offiziell im September, aber ich nehme es jetzt trotzdem mit rein, ein Buch zu lesen, zumindest fast fertig, also es ist quasi fertig, das ich unbedingt empfehlen möchte, weil es mir so gut gefällt und weil ich gestern Abend ganz glücklich war, dass ich das so spontan angefangen habe und sofort drin war und irgendwie da so durchrausche, aber es auch total genieße und auch gar nicht will, dass es vorbei ist, komischerweise. Es geht um Das leise Platzen unserer Träume von Eva Lohmann. Das ist jetzt bei Eisele erschienen, mit so drei Äpfeln auf dem Cover. Und meine Freundin hat mich gestern Abend schon so gefragt, ja, um was geht's da in dem Buch? Und dann habe ich so gedacht, okay, wie fasse ich das zusammen? Im Prinzip geht es um eine Affäre, aber erzählt aus der Sicht der beiden Frauen, die eben mit dem gleichen Mann zusammen sind bzw. schlafen. Es geht um Jule und Helen. Jule ist die Ehefrau von David und die beiden sind vor ein paar Jahren aufs Land gezogen, also von der Stadt aufs Land, weil sie da, wie so viele andere, diesen Traum hatten vom Landleben und sich ein Haus auch renovieren, das sie eigentlich füllen möchten mit einer Familie. Aber ein Kind haben sie nie bekommen, es hat nicht geklappt und irgendwie haben sie auch vor ungefähr 2 Jahren aufgehört, miteinander zu schlafen. Und generell ist die Beziehung auch eigentlich, naja, man weiß nicht so richtig, von was die noch gehalten wird. Und das Spannende ist, dass die Perspektive von Helen, nämlich die Affäre von David, in der Du-Perspektive geschrieben ist. Das heißt, sie wendet sich konkret an.
Uff. Genau. Ah, okay.
Und Jule weiß zu Beginn des Buchs nichts von dieser Affäre, aber Helen weiß halt alles. Also sie weiß ganz, ganz viel über dieses Leben, über die Beziehung. Sie hinterfragt auch, seid ihr vielleicht noch zusammen, nur weil es mich gibt? So. Mhm. Und was ich so besonders mag an dem Buch gerade, dass Eva, also die Autorin, die hat, glaube ich, ein ganz, ganz ausgeprägtes Gespür für kleinste Verhaltensweisen, für Gestik, für was passiert zwischen Menschen, was passiert mit Träumen, die vor allem zerplatzen und warum zerplatzen die. Also das ist so, da ist so ganz, ganz viel wahr in dem Buch. Und trotzdem hat sie auch so einen feinen Humor irgendwie hier und da drin. Und ich mag das total. Und vor allem die beiden Frauen, die reden auch unterschiedlich. Also das merkt man schon, das sind zwei verschiedene Frauen. Und so nach und nach dröseln die sich halt auf, sodass man auch Helen näher kennenlernt und dann auch denkt, okay, die ist ja gar nicht so, wie man anfangs vielleicht dachte. Die hat auch so ihre Päckchen sozusagen. Ja, und man, also im Klappentext steht, dass die sich halt dann irgendwie annähern. Ich verrate jetzt überhaupt nichts, weil ich dachte, ich habe beim Lesen so gedacht, what, okay, wow, was passiert jetzt? Also es ist auch spannend, was aber auch erzeugt wird durch die relativ schnellen Wechsel. Also es ist einfach eine gute Kapitelgröße, sage ich jetzt mal.
Länge. Oh, ich liebe gute Kapitellängen.
Ja, also es ist nicht zu schnell, aber es wechselt immer genau richtig und ja, es ist gut.
Ich liebe Bücher mit so Kapiteln 4, 5, 6 Seiten. Na, sagen wir mal 5 bis 10 Seiten. Sowas. Das liebe ich sehr, weil dann ist bei mir wirklich dieses, noch ein Kapitel, komm, eins noch. Und dann bin ich da durch. Das, ja. Wenn die länger sind, dann geht es nicht. Oder dann denke ich, dann fange ich zwar an, aber schlafe dann trotzdem ein oder so. Aber wenn es so die Länge ist, finde ich das immer hervorragend.
Ich habe auch schon wieder entsetzlich viele Eselsohren gemacht, sehe ich gerade.
Wir sind so Eselsohrenmacherinnen, ich sag's dir.
Ja, aber es ist ja ein gutes Zeichen. Und
total.
Auch dahingehend, dass ich dieses Buch auch auf jeden Fall behalten werde, weil ich es tatsächlich ganz schnell in mein Herz geschlossen habe. Das ist auch so ein bisschen unaufgeregt, kommt es daher. Und ich wusste gar nicht so richtig, was mich erwartet. Ich war vor ein paar Monaten quasi auf so einer Vor-Release-Party, aber da war es noch lange hin, bis es erschienen ist. Und das war total nett. Und dann hat Eva auch vorgelesen, ganz, ganz wenig, aber es war schon so ein Vorgeschmack. Und ich habe das Buch mit nach Hause genommen und wusste, ich werde es auf jeden Fall lesen, aber habe es wieder so ein bisschen vergessen vielleicht oder so ein bisschen einfach liegen gelassen. Und gestern hatte ich so spontan wirklich so Bock auf dieses Buch und ich wurde belohnt.
Ein ja. Spub mal wieder.
Oh ja, stimmt. Oh, das hatten wir aber lange nicht, ne?
Ja.
Stimmt, einen spontanen Bock aufs Buchbuch. Ja, nice.
Wobei ist jetzt erst erschienen und Hässlichkeit war bei mir eigentlich auch ein spontan Bock aufs Buchbuch, muss ich sagen, weil das ist hier angekommen und ich habe es quasi direkt gelesen.
Ja, ich glaube, da habe ich dich auch so ein bisschen angefixt, ne?
Genau, ja. Weil ich hatte das eh schon irgendwie auf der Liste und dann, und dann hast du auch noch gesagt, dass du es eh jetzt liest und dann habe ich mir gedacht, ach, ich habe eh Bock drauf, komm, liest sie gleich. Mhm. Und ja, habe es halt nicht ganz geschafft, aber
ja, was heißt geschafft?
Wird weitergehen.
Ja, das kann dann ja auch einfach
geschafft,
ein bisschen
falsche Formulierung, ne? Ich habe es nicht geschafft. Spannend. Ja, cool. Vielen Dank für diesen Buchtipp noch.
Oh, sehr gerne. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es ausgeht, weil wie gesagt, da bin ich jetzt noch nicht. Aber es ist interessant. Ich will auf jeden Fall wissen, was da jetzt noch abgeht.
Ich bin schon gespannt auf dein Foto vom Buch mit Apfel.
Mach ich nicht.
Machst du nett?
Ich habe kurz überlegt, weil ich hatte vorhin auch einen Apfel gegessen und dachte so, it's tempting.
It's tempting.
Ja, aber da hat Schade. Katharina Schäfer, die Agentin von...
Ja, von die hat so coole Fotos gemacht.
Ja, also da sind ein paar, könnt ihr mal gucken. Und ja, übers Cover kann man sich, glaube ich, streiten. Irgendwie hätte ich jetzt, ich hätte, glaube ich, eher Granatapfel genommen. Wenn ihr das Buch lest, wisst ihr auch, warum.
Ah.
Weil noch spielen Äpfel nicht so 100% eine Rolle. Also klar, Jule, das kann ich noch dazu sagen, die ist halt Köchin und ist auf dem Land, wo sie jetzt wohnen, hat sie Arbeit gefunden in so einem Gutshaus bei Ludger. Ludger ist der Betreiber. Und da macht sie halt so Catering und die Bewirtung und so. Und das ist auch total gut beschrieben, finde ich. Und auch irgendwie, macht auch irgendwie Bock so. Auch wenn es gar nicht so fancy ist. Ja, und da wird, also sie hat halt dieses Landleben jetzt, was dann zum Beispiel eine Rolle spielt, weil sie das eigentlich, also es gibt irgendwie dann so eine Beschreibung, wo sie sagt, sie versuchte sich mit einem Buch aufs Sofa zu setzen und zu lesen, wie so eine ganz normale Frau in einem Landhaus, die dieses Leben eben lebt. So, also sie versucht so ein Bild auch zu erfüllen, aber ist halt todesunglücklich da, wo sie ist, weil ihre Beziehung nicht mehr gut ist, weil sie kein Kind bekommen hat, obwohl das alles war, was sie wollte. Also dieses, der Titel ist schon sehr, sehr passend. Das leise Zerplatzen unserer Träume, weil es so ein Prozess ist und du hörst es erst nicht, aber merkst irgendwann. Ein
super schöner Titel.
Ich finde auch, ich finde den auch richtig gut. Und gleichzeitig bei Helen eben kommt so nachher noch halt auch durch, was da eigentlich im Argen ist sozusagen. Und
was da zerplatzt. Ist,
ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr gut. Sehr gute Figurenzeichnung. Also mag ich gerne.
Mhm. Nice.
Nur Empfehlungen heute. I love it.
Nur, ja, fast schon uneingeschränkte Empfehlungen, oder?
Bis jetzt, ja.
Ja. Ich finde auch 4 Bücher, damit habt ihr Monis da draußen wieder genügend Lesestoff, oder?
Oder? Voll. Und auch, also ich meine, wir liefern ja auch noch mal nach. Die nächste Quartalslese kommt bestimmt, dann erfahren wir auch alle weiteren Bücher, die du toll fandest und ich toll fand und so weiter und so fort. Es endet und nicht.
Nee, never ending story mit diesen Büchern. Oh Mann, ey.
Oh, nervig, ey. Immer ist ein neues Buch da, so. Immer wieder ein Buch. Also schön, ich freue mich. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ende September. Juhu.
Ja.
Du kommst nach Hamburg und zwar mit Annika Landsteiner für eine Lesung.
Juhu. Und dann willst düsen du wir, noch? Nee, wir kommen aus Berlin. Wir kommen aus Berlin und düsen nach Hamburg weiter zu dir und euch. Also haltet mal Annika Landsteiners Kanal vor allem am besten im Blick, falls ihr da Bock drauf habt. Und ja, ich möchte noch kurz Werbung machen.
Ja, ich gucke schon mal nach einem Button, weil ich glaube, jetzt kommt der Crush des Monats.
Oh ja, ich möchte noch kurz Werbung machen für meinen Crush des Monats. Und zwar ist das
so süß.
Der neu gegründete Indie-Verlag Almost Publishing. Den haben 3 super Frauen aus Berlin gegründet.
Yes.
Carina M., Marie Krutmann und Hannah Keimer. Und da darf ich mit im Team sein und unterstützen, zusammen mit Juliane.
Nossack Juliane.
Juliane Nossack, genau, um hier auch den vollen Namen zu nennen. Und wir haben jetzt ein Crowdfunding gestartet für den ersten Roman, der im Frühjahr nächsten Jahres bei Almost Publishing erscheinen soll. Es ist der Debütroman von Pola Schneemilch, ja, mit dem, wie ich finde, grandiosen Titel Dümpeln.
Dümpeln.
Und ihr könnt alle mal auf das Profil almost.publishing auf Instagram gucken oder auch gerne, wenn ihr möchtet, auf Start Next. Den Link packen wir in die Bio, in die Shownotes hier am besten auch mit rein. Das Projekt unterstützen. Es ist ein Roman, der für dich und mich, Anne, gemacht ist. Der, es ist ein Roman über eine Person, die eigentlich zum Schreiben nach Hanoi geht, aber dann kommt so ein bisschen alles andere dazwischen Und dann tritt Plan B in Kraft und sie verkauft Friteusen und macht sich dann mit zwei Freunden zusammen auf in den Dschungel, nachdem sie ja einen krassen Schicksalsschlag erlebt hat und da so ein bisschen in Depression verfällt. Und im Endeffekt geht es um ja, Freundschaft, um so ein bisschen auch kritisch unsere Generation beleuchtet, also auch Geschlechterklischees, postkoloniale Strukturen, all solche Dinge werden auch durchaus kritisch hinterfragt. Die Freiheiten, die wir als Generation haben, die wir eigentlich alles machen können. Und es ist ein schöner Roman, der hoffentlich wirklich erscheinen kann. Und ich freue mich, wenn ihr Monis da draußen da auch unterstützt.
Weil ihr wisst ja, unsere Freundinnen sind auch eure Freundinnen. Also, Roman dümpeln, jetzt auf Start Next unterstützen. Es gibt auch hammergeiles Merch, muss man ganz ehrlich sagen. Ich konnte mich bisher noch nicht so richtig entscheiden. Ich tendiere aktuell zu Cap oder zu dem Print. Weil das Cover, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr auf diesen Link dann klickt, ist auch sensationell. Genau. Ja, nice. Und es sind auch schon, ist ja auch was zusammengekommen. Nach wenigen Tagen, muss man mal so sagen. Also die Chancen stehen gut, aber ihr könnt auf jeden Fall oder ihr sollt, wenn ihr da Bock drauf habt, noch mal ein paar Kröten in den Teich werfen.
Und dann ein gutes Buch bekommen dafür. Oder eine coole Cap.
Sehr gut finde ich auch, dass das Dankeschön almost a Badekappenfoto vom Team. Also wenn ihr 500 Tacken klar machen könnt, dann gehört dieses Badekappenfoto euch.
Was wir gemacht haben und dann streng unter Verschluss gestellt wurde.
Aha.
Weil, wow, nee. Und okay. Man muss auch dazu sagen, wir tragen nicht nur Badekappen, weil die Frage schon mal kam. Nein, tragen zusätzlich Badekappen.
Ah ja, das ist ja spannend, okay. Ja, mal gucken. Ja, also ich glaube, ihr werdet fündig und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis dann.
Ja. Nice.
Danke. Und ansonsten natürlich auch nochmal am Ende die Werbung für uns selbst. Ihr könnt auch uns gerne unterstützen mit einem digitalen Kaffee, Cappuccino oder schwarzem Tee mit Hafermilch in Tinas Fall. Wenn ihr auf Steady uns unterstützt monatlich, da freuen wir uns massiv, weil dadurch können wir sowas machen wie Postkarten und Lesezeichen, die wir auch wieder gerne auf der Buchmesse verteilen wollen. Also das hilft uns ein bisschen tatsächlich in manchen Punkten. Und natürlich unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. So, genug der Werbung.
Habt ihr einiges
Werbung
zu tun?
Ende. Ja. Nicht vergessen, die gute Freundin anzurufen oder zu schreiben unter den Freunden.
Genau. Haben wir ein paar To-Dos für euch heute jetzt, nachdem ihr das zu Ende gehört habt. Hausaufgaben, wir fragen nächsten Monat ab. Und
so.
Ja, wir sehen
Stifte
uns
weg, Bücher
auf Instagram. Wir hören uns im Podcast. Macht es gut.
Ich freue mich. Tschüssi.
Tschüss.